KinoCast.
Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Ausgabe vom KinoCast Podcast. Mein Name ist Erik, ich begrüße den Chris im Studio. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Heute können wir uns nicht lange aufhalten, ich muss schneller sprechen. Wir haben ganz viele Filme und ich verschenke DVDs. Tja, da müsst ihr aber dranbleiben. Das machen wir erst irgendwann mittendrin. Also bleibt dran, es gibt DVDs zu verschenken, wirklich. Also kein Haken. Ja, wirklich. Bleibt dran. Wir besprechen aber folgende Filme. The Assessment hatten wir in der Sneak Preview, der ja jetzt auch in der vergangenen Woche schon angelaufen ist. Bei uns erfahrt ihr, ob es sich lohnt, da vielleicht noch reinzugehen. Heute ist Sonntag, Tag der Aufnahme, 6.4. Ja, läuft ja noch auf jeden Fall bis zum kommenden Kinostart. Donnerstag läuft der Film in den Kinos. Bei uns erfahrt ihr, ob es sich lohnt. Dann, bei den anderen gesehenen Filmen, haben wir was Besonderes, denn unser lieber Freund Reiko vom Nachtzug nach Hamburg Podcast.
Liebe Grüße.
Ja, Grüße. Der war für den KinoCast bei einer Filmpremiere in Hamburg, denn die Filmverleiher, aus welchem Grund auch immer, lassen leider Stuttgart ziemlich links liegen. Ich weiß nicht warum. Hier sind so viele Firmen. Wir haben hier Oscar-Gewinner, die hier in der Region wohnen. Ich weiß nicht, warum das so ein bisschen ausgespart wird. Also die Einladungen für die Filmpremieren sind immer entweder Hamburg, Berlin oder München. Also da ist noch Nachholbedarf, sag ich mal. Deswegen habe ich meine offizielle Einladung für die Filmpremiere zum Film Grüße vom Mars an den Reiko geschickt, der für uns da was aufgenommen hat. Er hat mit der Regisseurin gesprochen und wie er den Film fand, könnt ihr bei seinem eigenen Podcast hören. Da hat er nämlich drüber gesprochen, aber das Interview mit der Regisseurin ist nur bei uns zu hören. Das spiele ich dann nachher ein und ich verlinke dann auch seine Sendung, damit ihr hören könnt, wie ihm der Film gefallen hat und das Ganze drumherum. Das ist nämlich sehr interessant. Dann war ich im Kino in A Working Man, war ja letzte Woche Platz 1 der Kinocharts mit Jason Statham. Und ich war auch noch drin in den Filmen, den mir der Chris nahegelegt hat, nämlich Mr. No Pain, habe ich auch gesehen. Und wer regelmäßig zuhört, weiß, ich habe letzte Woche gesagt, ich habe ein Kinodate für den Minecraft-Film. Ja, habe ich auch. Allerdings erst heute Nachmittag. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht drüber sprechen, weil ich es noch nicht weiß.
Über das Date oder über den Film?
Dann nächste Woche. Ja, das Date ist mit meinem Sohn, also ein bisschen eher so eine Kinoverabredung, sagen wir so. Dann haben wir ein paar neue Trailer zu besprechen. Zum einen Tron Ares und Die nackte Kanone mit Liam Neeson. Und ich habe bei Sky einen Film gesehen, der fing gerade an. Da habe ich gedacht, na okay, wenn er jetzt einmal gerade anfängt, dann guckst du mal. Borderlands habe ich geschaut. Bei den Serien sprechen wir natürlich als Kino- und Filmfans über die neue Serie The Studio. Und ja, dann irgendwann werde ich auch drüber sprechen, dass ich DVDs zu verschenken habe. Also bleibt dran, es ist kein Schrott, wirklich gute DVDs. Chris, die Assessment.
Thüringen-Quiz.
Nein, die richtig DVD gute Sachen sogar Buch. Hier. Ich sehe es gerade von hier. Die 7 Special Edition, Man in Black, hier Packung mit mehreren Filmen drin. Die Scream, ich glaube damals war es noch die Trilogie oder so. Also ich habe auch viele ab 18 Filme hier, Total Recall ab 18. Da müsste ich dann mal kurz einen Ausweis irgendwie einen Scan bekommen, wenn ihr die haben wollt. Also, aber da kommen wir später dazu. Red du erstmal über The Assessment.
The Assessment. Ein Kammerspiel, kann man fast sagen. Ein Sci-Fi-Drama mit Elizabeth Olsen in den Hauptrollen. Eine der Hauptrollen, Elizabeth Olsen. Dann Alicia Vikander, die kennt man aus zum Beispiel hier Tomb Raider hat sie mal gespielt.
Ex Machina hat man es in der Sneak.
Ex Machina sogar, guck mal an. Und tatsächlich den Himesh Patel. Den hatten wir auch in der Sneak. Weißt du, in welchem Film?
Himesh Patel? Also den Film, mit dem, wo der auf dem Boot ist, mit dem Löwe, hat man nicht in der Sneak.
Nee.
Wann hat man den?
Yesterday.
Aber Yesterday, ja. Oh, super Film, stimmt.
Ja, großartiger Film.
War, glaube ich, mein Lieblingsfilm in dem Jahr.
Siehst du mal. Jedenfalls ist die Zukunft ist nicht so ferne Zukunft und alles ist so ein bisschen anders geworden. Also es ist so ein bisschen, ja, eine ich will nicht sagen dystopische Welt, aber es geht in diese Richtung.
Schon. Ja.
Ja, es ist ja die neue Welt und es gibt ja noch die alte Welt. So wird es einem zumindest verkauft. Und Mia und Arian möchten Eltern werden. Sie beschließen das und die neue Regierung oder halt diese neue Vorhersagung und was ich weiß, was da alles da mitspielt, sagt eben, ja, es ist alles stark reguliert, weil wir müssen gucken wegen Essen und Trinken, also wegen Wasser und Nahrung und ja, Sauerstoff, und
Klima, wie man das macht. Der Klimawandel ist halt weiter fortgeschritten, ist halt nichts mehr da, ne?
Ja, es scheint aber auch, als ob sie in der Kuppel leben, also ist das so ein bisschen seltsam. Und so kommt es eben, dass eine Betreuerin kommt, eine Überprüferin kommt, oder Gutachterin, so heißt es richtig, das war das Wort, das ich gerade händeringend gesucht habe, die Gutachterin kommt und die wird eben gespielt von Alicia Vikander. Die Gutachterin Virginia, die dieses Paar eine Woche lang begleiten soll, um herauszufinden, ob die geeignet sind, Eltern zu werden. Ob sie wissen, was da auf sie zukommt, ob sie das Kind ernähren können, ob sie das Kind beschäftigen können, was sie alles fürs Kind machen und so weiter. Und das geht relativ sanft los, dass eben Virginia so Fragen stellt den beiden und dabei auch auf so ein bisschen den Beruf rausgeht. Also Mia ist Biologin, die sehr, sehr viel mit Pflanzen forscht und macht und ein eigenes kleines Gewächshaus hat und da auch das Gemüse und so für die Familie so frisch anbaut und da auch beachtliche Erfolge schon hat. Und bei Mia wird ganz arg oft auf ihre Mutter abgezielt, die so ein bisschen Rebellin war wohl, aber von ihrer Mutter weiß sie nicht so viel und hat nicht so viel mitbekommen.
Die ausgeschlossen und, wurde.
Ja, genau, die Mutter ist, ja genau, sogar ausgeschlossen, so arg sogar. Und Arian, der ist in der virtuellen Realität zu Hause und programmiert da eben Tiere, hat da ein ganz großes Projekt mit Haustieren, weil die Haustiere wurden alle geschächtet, wenn ich das richtig noch im Kopf habe.
Ja, weil die ja auch Nahrung verbrauchen.
Und ja, richtig.
Die Menschen
richtig.
Haben die Nahrung gebraucht, / die Tiere, ja.
Genau, und deswegen entwirft der so realitätsgetreu wie möglich eben Haustiere, arbeitet da an einem großen, gerade hat ein Katzenprojekt, arbeitet da an einem Affen und hat in dem Haus, in dem die wohnen, das ist so ein schönes Haus am Strand, so ein bisschen, so, ist auf jeden Fall Meer und Wasser ist da und er ist dort auf jeden Fall in seinem größeren Raum öfters unterwegs, so wie so ein Supercomputer, wo du alles Mögliche darstellen lassen Holodeck, kannst.
Holodeck, also, würde ich fast sagen, oder?
Ja, das wäre tatsächlich, glaube ich, die beste Beschreibung dafür. So eine Art Holodeck. Und ja, am ersten Tag, also wie gesagt, Virginia zieht eine Woche bei den beiden ein. Und was am Anfang so beginnt mit so ein bisschen Fragebogen und Frage-Antwort-Spiel, entwickelt sich zu etwas ganz anderem im Endeffekt. Ist es soweit richtig, Erik?
Ja, genau. Also diese dystopische Zukunft, da erfahren wir halt, dass es irgendwie, es gibt die neue Welt und die alte Welt und in der neuen Welt ist halt alles streng reglementiert. Ich würde mal fast sagen, so faschistoid, würde ich fast sagen.
Stück weit auf jeden Fall, ja.
Ja, also wo alles und die Menschen können halt nicht einfach durch Sex schwanger werden. Das ist jetzt nicht wie in China diese Geburtenkontrolle, dass die Geburtenkontrolle halt so steht, sondern die nehmen alle irgendwelche Medikamente ein und die führen auch dazu, dass sie länger leben. Deswegen sind da auch manche schon, die sehen zwar aus, sehen zwar noch ganz okay aus, denkt man, ja, die ist vielleicht 40, 50 oder so, in Wirklichkeit ist sie schon 100 irgendwas.
Mini Driver in dem Fall,
ja.
Die da auch mitspielt, ja.
Also die nehmen irgendwelche Medikamente ein und dieses, wenn sie Kinder haben wollen, die werden halt extern, da werden halt Zellen entnommen und die werden halt extern, lässt man die wachsen und
genau.
Deswegen, wenn sie quasi aus dieser neuen Welt raus wollen in die alte Welt, geben sie auch diese Medikamente auf. Das heißt, sie haben nicht mehr ein verlängertes Leben. Und dadurch stößt halt auch diese Gesellschaft auf ein Problem. Dadurch, dass halt viele eben viel länger leben als eigentlich gedacht, können sie natürlich ja nicht so viele Geburten haben, weil sonst haben sie nicht genügend Essen. Und das Ganze ist auf die Außenszenen und so weiter. Die Welt wurde auf Teneriffa gedreht. Ich hatte ein bisschen erst gedacht Lanzarote, weil da so schwarze Strände waren. Aber es ist Teneriffa und man kann vielleicht noch erwähnen, das Ganze ist eine deutsche Produktion. Also das dann am Anfang mit da. Das wirkt halt überhaupt nicht so, sondern das sieht aus wie ein Top-Notch US-Produktion. Ja, also das ist wirklich echt, echt gut. Und ich habe jetzt hier gerade noch gelesen, also nicht nur in Teneriffa haben sie gedreht, sondern sogar in Köln, Konstanz, Berlin, Pankow, Hannover, Halle an der Saale, Jena, Magdeburg und Saarbrücken. Wahrscheinlich irgendwelche, dieses Gebäude, wo die da mal sind, das ist bestimmt irgend so eine alte sozialistische Architektur, die sie irgendwo noch gefunden haben. Schätze ich mal, bestimmt dann irgendwie Halle, Jena oder Magdeburg, schätze ich mal. Wow, sah auch ja alles so brutalistisch aus. Und dieses Haus da in Teneriffa, das war schon, die Kulisse war schon Darsteller, war quasi auch Mitdarsteller in diesem Film, denn wie dieses Haus, wie das geschnitten war, wie die Architektur da aussah, die Zimmer, die Räume, die Lichtgestaltung durch die bunten Fenster und so. Das war echt der Wahnsinn. Also für so ein Projekt und die Regisseurin Fleur Fortune heißt die, die hat vorher nur so Musikvideos gedreht. Das ist ihr erster richtiger großer Film. Also puh, absolute, da ziehe ich meinen Hut. Ne? Also wie das inszeniert war und gedreht war. Und auch der Kameramann, das war ein Däne, ja, und der das gedreht hat, warte mal, da fehlt mir gerade der Name. Aber der hat auch richtig gut das alles eingefangen. Auch teilweise die Bedrückung, diese bedrückende Situation in den Räumen, weil man natürlich mehr oder weniger nur drin leben konnte. Wir haben es auch mal gesehen am Anfang, wenn sie rausgehen, da wird auch irgendwie so ein Geigerzähler mit dran, da wird Strahlung gemessen, weil da manchmal irgendwelche, wahrscheinlich ist auch die Ozonschicht kaputt, dass da irgendwie die kosmische Strahlung damit reinhaut. Deswegen hat man diese Häuser auch so gebaut, dass die auch ein bisschen abschirmen und so. Also die ganze Welt, wie sie sich einem nach und nach öffnet, das ist schon beeindruckend aufgebaut, ja. Und so diese Sci-Fi-Geschichte, so ganz dezent wird uns nach und nach alles erzählt. Es gibt dann eine Szene mal, da sitzen sie mit mehreren an einem Tisch. Da werden auch andere mit eingeladen. Da erfahren wir dann auf einen Schlag sehr, sehr viel. Während vorher haben wir immer nur so peu à peu was erfahren. Und ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass man ein bisschen mehr zwischendurch mal erfährt und dass nicht nur quasi in dieser einen Szene, dass da mal so ganz viel erklärt wurde und dann kommt wieder ewig nichts. Aber ich muss sagen, das Ende des Films hat mich wieder total versöhnt. Das fand ich wieder richtig toll, wie es gemacht war. Da gab es dann so eine Szene, wo ich dachte, okay, jetzt ist der Film zu Ende. Naja, das hat mich jetzt ein bisschen unbefriedigend zurückgelassen. Dann kommt auf einmal noch was, wo ich dachte, boah, richtig gut noch den Abschluss gefunden. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, ein Stück weit schon. Also ich wäre noch kurz ein bisschen auf die Story eingegangen, tatsächlich. Ja. Wie nämlich das ab Tag 2 abdreht, weil Alicia Vikander sich dann in ein Kleinkind verwandelt, mehr oder weniger, und sich halt auch so gibt und die beiden tatsächlich an den Rand des Wahnsinns treibt. Die dürfen sehr, sehr viel damit durchmachen, sehr, sehr viel erleben, müssen auf sehr viel Rücksicht nehmen, haben plötzlich eine Essensschlacht, wissen nicht, wie rumgehen, es wird emotionale Erpressung findet statt. Es wird so einmal komplett durchgespielt, Elternschaft durchgespielt, auf ja ein bisschen Hardcore mit so einem richtigen kleinen Tyrannenkind, kann man glaube ich so mal sagen, was halt schwer vorauszusehen ist, weil normalerweise spiegeln die Kids ja nur das Verhalten der Eltern, deswegen ja, war das schon ein bisschen überzogen auch dargestellt, denke ich, hoffe ich in manchen Situationen. Und ja, die beiden, wie gesagt, es wird sehr, sehr viel auf die Probe gestellt, es wird die Beziehung zwischen den beiden Eltern auf die Probe gestellt, es wird auf die nervliche Belastung von beiden auf die Probe gestellt und alles. Und ich fand, das macht Alicia Vikander unglaublich cool. Also die macht überhaupt keinen Stopp dabei. Und ja, wie sich das dann hinten raus auflöst und was dann noch weiter rumkommt und wie und was mit der Testphase, was da noch alles passiert. Klar, du sagst, es hat dich ein bisschen versöhnt. Ich fand es ein Stück weit schade. Ich hätte ein bisschen mehr noch gerne über die alte und neue Welt vielleicht erfahren. So ist es aber im Großteil tatsächlich so wie so ein Kammerspiel. Es gibt eine Szene, da sind mal mehrere da. Das ist dieses spontane Abendessen, wo sie organisieren müssen. Und ja, da knallt es halt auch schon ganz gewaltig. Trotz allem ist es fand ich eigentlich ein ganz cooler Film, ein ganz krasses Bild, was von der Zukunft gezeichnet wird, was ich streckenweise gar nicht mal so ausschließen möchte. Also es gibt ja oft mal Sci-Fi-Filme, wo man sagt, ja komm, bisschen drüber, bisschen zu much, bisschen, ja, halt viel Fantasie. Da sind tatsächlich Teile dabei, wo ich sagen würde, okay, kann eventuell so kommen und nimmt verrückte Züge an. Und das fand ich eigentlich gerade spannend. Ich fand es auch stark, wie gesagt, Alicia Vikander fand ich cool in der Rolle. Das war einfach crazy, die hat mich schon halb wahnsinnig gemacht, weil du nie genau wusstest, wie und was und überhaupt. Dann Elizabeth Olsen war cool, kann man nichts groß gegen sagen. Also an sich eine krasse Story und wie du es auch schon gesagt hast, extrem gut eingefangen von der Kamera, extrem gut gefilmt und extrem starke Szenen auch. Also gerade die erste Nacht zum Beispiel, wo die Gutachterin da ist und erstmal ins Schlafzimmer von den Eltern einzieht und die dann ausziehen müssen oder umziehen ins Kinderzimmer, ins Potenzielle und was da dann noch so passiert, das ist schon crazy einfach. Auch mit dem, wie weit würdest du gehen, um eben deinen Wunsch zu erfüllen?
Ja. Ich fand es halt als, ja, also für mich ist es immer schwer erträglich, wenn ich andere Kinder sehe, die sich so unmöglich benehmen da. und wo die Eltern offensichtlich am Struggeln sind, was sie da jetzt tun sollen und so. Und ich meine, man hat das ja als Elternteil alles schon mal durch. Und deswegen, die Szenen haben sich für mich echt gezogen, ne? Wenn sie da so Kind gespielt hat, Alicia Vikander, und da wirklich sich unmöglich benommen hat. Sie hat natürlich versucht, irgendwie alle Facetten zu spielen, also einmal wirklich so Kleinkind, dann so Heranwachsende und so Pubertierende und so weiter, ne? Und ja, es war halt, und da war der Film halt auch ein bisschen zu lang. Ich finde, man hätte es da ein bisschen eher auf den Punkt bringen können. Gerade diese Szenen haben sich da ein bisschen zu lang gezogen, wo ich gedacht habe, ja, ich habe es ja kapiert, okay, die spielt das jetzt. Und ja, andere Szenen wiederum, die waren sehr gut gemacht, aber diese ganzen, wo sie einfach nur nervt, und das war mir ein bisschen zu lang. Deswegen ist der Film mit knapp 2 Stunden auch ein bisschen, finde ich, zu lang geraten. Man hätte die ganze Story viel eher auf den Punkt bringen können. Das wundert mich auch ein bisschen, weil normalerweise so RegisseurInnen, die noch nicht so ein großes Projekt hatten, die schaffen es eigentlich immer, das schneller auf den Punkt zu bringen. Und das hätte man hier durchaus gekonnt auch. Und ja, deswegen, wäre so mein Kritikpunkt daran, dass sich es da ein bisschen gezogen hat. Aber ansonsten fand ich das eigentlich rundherum gelungen. Also ich mochte auch diese ganze Stimmung. Jetzt ist mir auch eingefallen, woran mich das erinnert, also ein bisschen an die Handmaid's Tale. Das ist ja auch so eine komische so Zukunftsdystopie, wo dann irgendwie da auch nur bestimmte Kinder ausgetragen werden dürfen und sowas, ne? Naja, ich weiß gar nicht, wieder mal schauen, ob der hier schon, nee, hier ist er noch nicht erfasst in den Kinocharts so richtig. Nee.
Ja, der läuft ja auch erst seit Donnerstag.
Also. Ja, ich gucke hier gerade bei der IMDb, da ist das eigentlich, ach nee, das ist noch nicht dabei, bis 30. Na, okay. Ja, schauen wir mal, wie der da performt. Ich denke mal, es wird eher so eine kleinere Nummer sein in den Kinocharts dann, weil es sind doch ein paar große Filme, die jetzt gerade parallel starten. Aber nichtsdestotrotz, ein sehenswerter Film von mir. 7,5 von 10 Punkten. Und von dir?
Es gibt es ganz arg selten, aber ich gehe bei der Kritik, von dir gehe ich auch mit, dass man sagt, ja, war ein Tick zu lang. Manches hätte man raffen können. Anderes, sage ich wieder, fand ich gerade gut ein Stück weit, dass man das so ausgedappt hat so ein bisschen, weil man als Elternteil auch nicht aus so unschönen Situationen immer so relativ schnell und einfach rauskommt und aus so nervigen Situationen. Mhm. Das fand ich gerade gut. Was, wie gesagt, wie man es vielleicht im Hintergrund auch gerade hört. was ich halt tatsächlich ein bisschen schade fand, ist, ja, die Situation, in die die beiden gesteckt werden, ist hart. Du weißt aber halt auch nicht, wie bis dem Zeitpunkt, wo eben Alicia Vikander einsteigt als Kind, wie bis dahin schon die Erziehung gelaufen wäre. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Hm. Aber okay, ich fand, es hat sie gut gemacht. Ich bin auch bei 7,5 von 10 Punkten, also 7,5 von 10, weil, ja, wenn er ein Ticken kürzer gewesen wäre, ein bisschen geraffter, ich denke, er hätte das locker auch auf 8 Punkte geschafft. cooler Film, cool gemacht, sehr, sehr sauber gedreht. Für deutsche Produktion absoluter Hammer. Hm. Deswegen kann ich es eigentlich auch nur empfehlen, da reingehen und sich den anzuschauen.
Hm. Sehen auch, sag mal, ein Großteil unserer Sneak-Besucher so, wenn ich hier auf kinocast.net schaue bei Sneak Preview. Einer hat sogar 10 Punkte, einer oder eine, also eine Stimme für 10 jemand? Punkte sogar. Genau, dann 9 Punkte, 2 Stimmen, 8 Punkte, 4 Stimmen. Also da ist meins mit dabei. Ich habe aufgerundet hier bei uns.
Ich auch.
Genau. 7, 6, 5, 4, eine Stimme für 4 Punkte, 2 Stimmen für 5. Ja, aber 81,25% empfehlen den Film weiter. Wir ja auch.
Ja.
Deswegen guckt euch den mal an. Vielleicht muss es nicht im Kino sein unbedingt. Wobei ich finde, die Bilder, gerade so diese Architektur und diese ganzen Aufnahmen, das wirkt schon sehr gut im Kino. So große Leinwand. Vielleicht erwischt ihr den irgendwo in einem kleineren Kino, nicht gerade in irgendeinem Multiplex, wo nur Minecraft läuft oder so, sondern in irgendeinem kleineren. Das ist schon so ein bisschen eher so special, das Thema. Und ja, guck da mal rein. Und wenn wir einmal in der Gruppe sind, Chris, wie schaut's denn aus mit morgen? Was gibt's außer dem Bilderrätsel morgen noch?
Stimmt, morgen ist es schon, oh Gott, der April ist ja schon da. Das wäre dann die Sneak ein.
Letzte Woche schon fast da.
Ja, aber nur fast. Hm. Für die Sneak 1263 lautet der Tipp: ungeahnte Privilegien. Und Erik, sind da Tipps eingegangen?
Auf jeden Fall sind da Tipps eingegangen. Der Martin tippt: Moon, der Panda. Keine Ahnung, was. Wir haben zwar irgendwie, gab es da so, so abwaschbare Tattoos im Kino zu den Filmen, die echt ganz süß aussahen. Da habe ich mir welche mitgenommen. Hier für zu Hause, also nicht für mich. Klar, ich mache mir Moon-Tattoos, Panda-Tattoos. Genau, ich weiß allerdings nicht, worum es da geht. Sieht allerdings eher so ein bisschen nach Kinderfilm aus. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Dann, ich habe getippt, den Film, den ich schon sehen durfte über den Pressescreener. Voilà Papa, der fast perfekte Schwiegersohn. Da habe ich natürlich ein bisschen Zusatzwissen, dadurch, dass ich den schon gesehen habe. Also das könnte passen, sage ich mal. Vielleicht aber auch nicht. Also der Tipp war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ja, da habe ich sofort eine Idee und das kann nur der sein. Aber das hat ja auch manchmal in den letzten Wochen nicht dazu geführt, dass ich einen richtigen getippt habe, obwohl ich doch einige Male richtig getippt habe. Dann STR Max, der hat ja schon ein paar Mal richtig gelegen, der oder die, tippt Parthenope. Da habe ich schon ein bisschen was gehört in anderen Podcasts, die den Film in der Pressevorführung gesehen haben. Irgendwie so ein kleines Dorf da, Neapel, nicht Dorf, so eine kleine Siedlung in Neapel irgendwo, wo da die junge Frau das alles ein bisschen aufmischt. Das ist von diesem einen Regisseur, der auch schon die anderen guten italienischen Filme gemacht hat, La Grande Bellezza und sowas, die auch in Kinocharts immer mit dabei waren. Könnte sein. Chrissy tippt Blood, sie würde sich immer noch Blood and Sinners wünschen. Hier geht es auch um Privilegien, sagt sie. Der David, auch eher ein Wunschfilm, wobei eine Begegnung mit Pinguin in der Form doch auch privilegiert ist. Der Film heißt Der Pinguin meines Lebens und da weiß ich nicht, worum es da geht. Aber die Pinguine werden ja jetzt auch besteuert. Müssen wir mal schauen, wie das da läuft. Ja,
ist dann auch Zölle drauf, ja?
Auf jeden Fall, klar. Der Pinguin, der Guano, der Pinguin-Code kann ja auch für diverse Sachen benutzt werden. Erinnert mich an den einen Film, den wir beim Internationalen Trickfilmfestival gesehen haben mit dieser Insel, wo diese ganzen, es waren keine Pinguine, das waren Vögel, die da so draufgekackt haben und wo dann die Chemie, das Chemieunternehmen gekommen ist und die ganze Insel abgetragen hat wegen dem Zeug da, ne? Naja.
Bestimmt ein Remake.
Bestimmt.
Bestimmt.
Wir gehen mal weiter und damit ich hier die Stelle besser finde, mache ich hier mal einen kurzen leeren Trenner. Andere gesehene Filme. So, wie ich schon erwähnt hatte, der Reigo Schmidt vom Nachtzug nach Hamburg Podcast war bei der Premiere von dem Film Grüße vom Mars. Und worum geht's in dem Film? Also da geht's um einen Jungen, der, glaube ich, autistische Züge hat oder zumindest irgendwie da ein bisschen, ja, gechallenged ist, sag ich mal so. Und bei ihm ist es so, er lebt bei seiner Mutter und die wird als Auslandskorrespondentin nach China geschickt und das wirft ihn natürlich ein bisschen raus aus seinem gewohnten Umfeld. Und er wird dann zu den Großeltern geschickt, die in der Nähe von Hamburg wohnen, in ziemlich ländlich. Und dort lernt er dann halt auch andere Kinder kennen und seine Oma und Opa, die sind halt zu ihm ganz anders, als es in der Stadt war, die anderen Leute. Und so schafft er es dann halt auch ein bisschen aus dem Schneckenhaus rauszukommen. Soll wohl sehr gut sein. Die Regisseurin ist Sarah Winkenstätte, heißt sie. Und mit der hat Reiko ein Interview geführt. Reiko ist jetzt nicht der ganz große Filmfan und Filmkenner, aber er kennt sich ein bisschen aus und hat, finde ich, das Interview sehr, sehr gut gemacht. Ja. Hört euch mal das an. Es kommt jetzt.
Dann will ich nämlich für den Podcast Kinocast.net ein paar Fragen loswerden. Warum Hamburg? Sie kommen aus Reda-Wiedenbrück, leben in Köln. Wieso heute in Hamburg?
Warum wir die Preview hier machen?
Genau.
Na, weil Hamburg ist natürlich, also die Moin ist einer unserer größten Förderer. Wir haben hier gedreht, viel Team kommt aus Hamburg. Deshalb war klar, dass wir hier zum Autismustag heute aufschlagen. Ja.
Okay, und dann interessiert mich natürlich, ist der NDR ist der Co-Produzent, auch mit dem Kinderkanal zusammen. Wer ist die Zielgruppe?
Zielgruppe sind vor allem Kinder zwischen 8 und 12. Aber eigentlich auch die ganze Familie und vor allem finde ich, ist es ein Oma, also ein Opa, nein, ein Enkel, Oma, Enkel, Großeltern, Enkelfilm. So, soll ich nochmal sagen? Besser wäre es, ne?
Nein, das, dann nochmal, also für wer ist die Zielgruppe?
Na, Hauptzielgruppe sind schon Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, aber eigentlich auch die ganze Familie und vor allem ist es ein Großeltern, Enkelfilm, finde ich.
Was war eigentlich der letzte Film, den Sie selbst im Kino gesehen haben?
Heldin habe ich als letztes gesehen. Große Empfehlung.
Helden.
Heldin.
Ich kenne ihn noch nicht, okay.
Gerade aktuell.
Dann würde mich mal zur Musikauswahl noch interessieren. Nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen, die Filmmusiken auszuwählen?
Na, wir hatten einen Komponisten, der extra für uns komponiert hat. Und da haben wir erstmal ein Thema gesucht, das passt und das in verschiedenen Stimmungen variiert werden kann, aber dass es eben ein wiedererkennbares Thema ist. Und dann hatten wir natürlich auch ein paar Maßanspielungs-Melodien drin. Genau.
Dann letzte Frage. Wie findet man so einen jungen Schauspieler? Wie geht man da vor? Wie war das Casting?
Es war eigentlich ein relativ klassisches Casting. Wir haben eine Casterin, Franziska Schlattner, die hat mir Vorschläge gemacht und dann hatten wir ein Live-Casting und haben viel ausprobiert und Konstellationen uns angeschaut und so haben wir ihn gefunden.
Gedreht ist es nördlich von Hamburg?
In Hamburg und nördlich von Hamburg in Pinneberg, ja.
In Pinneberg, weil in Appen, das kenne ich so ein bisschen, da gehe ich immer baden, da ist ein toller Badesee, da habe ich gestaunt, dass man da Filme drehen kann. Also die Auswahl, wer trifft die, wer sucht sowas raus, wo man sowas dreht? Sah das am meisten nach Mars aus?
Nee, wir müssen ja auch gar nicht auf dem Mars. Nee, das Motiv, also das Haus lag dort. Also wir haben hier wir haben gesucht überall so, dass man es von Hamburg aus bedienen konnte. Und da war das
Weil
Beste.
Weil die Kuh hier untergebracht war.
Genau.
Vielen herzlichen Dank. Da werden sich die Hörer ganz sehr freuen, so eine Originalstimme zu hören. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns jetzt gleich erwartet.
Ja.
Danke sehr.
So, da sind wir wieder. Und dann könnt ihr beim Reiko auch in die Sendung reinhören. Die werde ich mit verlinken. Da berichtet er nämlich dann davon, wie er den Film dann gefunden hat. Denn dieses Interview mit der Regisseurin fand vor dem Film statt, was dahingehend ein bisschen unglücklich war, weil er konnte sie halt jetzt nicht zu dem Film selber so richtig zur Story irgendwie fragen. Aber dieser Fotocall und die Interviewmöglichkeit gab es vorher und hinterher wusste er nicht so genau, ob er da noch die Chance dazu hat. Deswegen hört dann in seinen Podcast rein, da kommt dann noch der Rest davon und ja. Warum der Chris gelacht hat, weiß ich auch nicht, weil das ist ein ernstes
Thema
hier.
Ich weiß auch nicht.
Nee, wir können es ja verraten. Ich habe es natürlich jetzt nicht eingespielt, sondern sonst hätten wir uns das jetzt hier komplett. Er hört sich dann hinterher an.
Ich habe halt drauf gewartet.
Ja, hat er nicht zugehört. Ich habe gesagt, das schneide ich hinterher rein. Ja, aber ja, wie es halt so ist.
Beim Erik weiß man nie, wie es wirklich ist.
Wie es halt so ist hier.
Also, oh, ich habe die falsche Taste gedrückt.
Die Lehrer sagen zwar immer, man soll aufpassen im Unterricht, aber sie selber passen am wenigsten auf.
Ist ja auch kein Unterricht hier.
Nun ja, kommen wir mal zu was Ernsterem. A Working Man mit Jason Statham in der Hauptrolle von David Ayer gedreht, der ja zum Beispiel End of Watch gemacht hat. Er lief damals mal in der Sneak. Training Day hat er, glaube ich, die Story geschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Gedreht hat es ja Antoine Fuqua. Aber Herz aus Stahl hat er zum Beispiel gemacht. Street Kings, der lief, glaube ich, auch mal in der Sneak. Und ich habe ja letztens, als ich letztes Jahr in Malaysia war, bin ich ja in The Beekeeper gegangen ins Kino. Im englischen Original mit malaiischen Untertiteln, glaube ich, oder so. Und hat er auch hier in der Sendung drüber berichtet. Und ich muss sagen, Beekeeper hat mir schon okay gefallen. Also ich fand den nicht schlecht. Ich mag es halt, wenn es so ein bisschen, gerade so die Actionfilme, so ein bisschen 90er-Jahres-Style einfach straight erzählt sind, ohne riesige Wendungen, wie es manchmal gemacht wird, wo dann der beste Freund ist doch der Böse und oh, solche Geschichten und die große Enthüllung am Schluss, weil alle, die irgendwie so einen Actionfilm drehen, denken, sie müssen da jetzt noch irgendwas reinbringen, was noch keiner gemacht hat, aber hey, alle Filme sind schon mal irgendwie gedreht worden und ja, deswegen fand ich A Beekeeper ganz interessant, eine ganz normale Rachegeschichte und A Working Man sah ungefähr ähnlich aus und deswegen habe ich mir den jetzt mal angeschaut mit dem Platz 1 Kinocharts. Das, ja, muss nichts Schlechtes heißen, aber muss auch nicht unbedingt was Gutes heißen. Und es ist so, Jason Statham arbeitet als, wie der Titel schon sagt, A Working Man, also ein ganz normaler Arbeiter bei so einer Baufirma. Und da ist auch der, ach, wie heißt er denn, der auch bei Ant-Man mitgespielt hat, der Sidekick vom Ant-Man. Ah, ich finde es mal raus, ich werde hier nebenbei googeln, weil ich hier keine Hilfe bekommen kann und keine Hilfe erwarten kann.
Ja, hallo?
Michael Peña spielt da mit. Und von der Familie, der die Baufirma gehört, die Tochter, mit der hat er sich auch so ein bisschen angefreundet, die verschwindet plötzlich, die wird gekidnappt. Und dann, dadurch, dass er, Jason Statham, natürlich einen Hintergrund hat bei den Marines als Royal Marine, quasi von der englischen, die englischen Marines, wird er gefragt, ob er da vielleicht helfen kann irgendwie. Und ja, er kann natürlich und er hat auch noch so Kontakte zu Leuten, die ihm da Waffen besorgen können und Informationen besorgen. Und so fängt er dann halt an, erstmal auf eigene Faust zu ermitteln. Und das ist wirklich wieder so eine schöne, straighte Rachegeschichte, die Bösewichte, sag ich mal, die sind wirklich so ganz normal, straight böse. Die wollen die halt entführen, um da was zu erpressen. Und genau, und denen geschieht auch alles recht. Also die handeln auch sehr, sehr fies. Und dem gönnt man alles Böse, was denen passiert. Das ist jetzt nicht so ein ambivalenter Bösewicht, der mal irgendwie eine üble Kindheit hatte oder sowas und deswegen böse geworden ist, aber eigentlich ist er gut. Nee, es ist einfach, die sind einfach böse und es ist auch gut so. Und Jason Statham, der ist halt auf der Seite der Guten hier und der ja, haut den halt ordentlich auf die Mütze und da ist auch dann ruckzuck die Fresse dick und ja. Und so muss das auch sein und genau solche Filme mag ich auch ab und zu mal gucken und das hat mir auch gefallen und ich schäme mich da auch gar nicht dafür, dass mir der Film gefallen hat und er zieht es halt echt gut durch und man sieht halt auch, das nimmt halt noch ein bisschen weitere Dimensionen ein nach oben hin und das Drehbuch hat kein geringerer als Sylvester Stallone geschrieben und der hat auch mitproduziert, der steht auch mit im Vorspann da und es macht. Also wer einen ganz normalen Actionfilm sehen will und wem vielleicht The Beekeeper gefallen hat, ey, für euch ist genau das auch der Film und der macht Spaß und ich habe auch hier beim Aufräumen, ist mir wieder eine Blu-ray in der Hand gekommen. Death Race hat mir genauso Spaß gemacht mit Jason Statham, wo er einfach nur ganz straight ja, Bösewichte irgendwie aussteigen lässt, wo ein bisschen Splatter dabei ist, Schießereien, üble Sachen, die den Leuten passieren und ich kann den Film empfehlen. Ich weiß natürlich, es ist kein Oscar-Gewinner oder so, ja. Wird er auch nie sein. Muss er auch nicht. Aber es ist ein schöner Action-Popcorn-Film, den man ab und zu mal angucken kann. Und deswegen von mir 7 Punkte. Jawohl. Und ihr müsst aber nicht unbedingt ins Kino rennen. Da reicht auch, wenn ihr da vielleicht den im Streaming dann erwischt. Wie gesagt, wenn euch The Beekeeper gefallen hat, schaut euch mal A Working Man an. Ja.
Ich möchte ganz kurz, Erik, noch was zu dir loswerden, mein Freund. Mhm. Von wegen, du beschwerst dich keine Unterstützung und Schule. Ein Lehrer sollte immer vorbereitet sein auf alles. Deswegen
ich bin gehe ich davon Lehrer, aus, dass du.
Bist ja, dann, du vorbereitet? Dann, ich bin auf alles vorbereitet.
Wie hieß denn die Rolle des Bösewichts?
Ich habe keine Ahnung.
Aber ich sag dir mal einen Namen, der damit fällt. Die Tochter, darfst du gerne mal googeln. Ich weiß, die ist genau dein Typ, weil du ja Ana de Armas magst. Die heißt Ariana Rivas. R-I-V-A-S. Ariana Rivas.
Die kenne ich doch.
Darfst du gerne mal googeln.
Kenne ich doch schon.
Kennst du schon. Natürlich folgst du schon auf Instagram. Ist, hast du schon angeschrieben. Mit dir los hier, also. Wenn sie mal in Stuttgart ist, gibst du ihr einen Kaffee aus. Ich weiß. Okay. Also Empfehlung von mir für A Working Man in der Rubrik Actionfilm. Und dann nur ganz kurz möchte ich mich bei allen Leuten bedanken, die mir den Film Mr. No Pain empfohlen haben. Der lief ja in Stuttgart in
der Sneak. Sehr gerne, Erik, sehr gerne.
Das war wirklich auch so mein Ding. Mr. No Pain hat mir echt Spaß gemacht und der spielt das auch gut. Wir haben ja lange und breit drüber geredet. Ich werde die Folge mal mit verlinken, wo der Chris den Film vorgestellt hatte. Das brauche ich jetzt nicht nochmal machen. Also ja, kurz gesagt, es gibt jemanden, der hat einen seltenen genetischen Defekt, dass er eben keinen Schmerz empfindet und muss dadurch auch aufpassen. Er darf zum Beispiel keine feste Nahrung zu sich nehmen, weil da die Gefahr besteht, dass er sich auf die Zunge beißt und das gar nicht merkt oder so. Und muss halt auch immer aufpassen, dass er sich nicht an irgendeine Ecke stößt und dann irgendwie einen Bruch hat, den er gar nicht bemerkt und so. Hat sein Haus gesichert und er verliebt sich dann in eine Kollegin und dann wird die Bank überfallen, in der er arbeitet und die Kollegin wird entführt. Ey, viele Entführungsfilme habe ich diese Woche gehabt, fällt mir gerade auf.
Das ist ein Zeichen.
Ja, genau. Und ja, er ist allerdings jetzt völlig das entgegengesetzte Stück von Jason Statham, der ja eher Aktio ist. Er ist hier eher so der Reaktio, der sie dann irgendwie einsteckt und oder einstecken kann, sagen wir es so. Aber schönes, blättriges Szenen, so explizit war es nicht bei Jason Statham. Und auch der Endkampf hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, Mr. No Pain, eine kleine Perle, die vielleicht dadurch, dass er nicht so groß produziert ist, vielleicht ein bisschen untergeht, hat mich so ein bisschen teilweise an Crank erinnert, auch so von der Art her, wie es gemacht war. Und ja, von mir 8 Punkte. Ich weiß gar nicht, was hat es zugegeben. Bestimmt auch.
Ja, ich war auch in der Richtung. Das passt schon.
Hat viel Spaß gemacht und ja, das war so meins. Ich meine, der große Kulturfilm kommt ja die Woche noch mit Minecraft. Also die Oscar-Filme habe ich ja alle durch. Die habe ich ja auch geguckt. Anora und wie sie alle hießen. Brutalist steht mir noch bevor, den will ich noch gucken. Ja, aber jetzt kommt erstmal ein bisschen seichte Unterhaltung, sag ich mal. Jawohl, wir schauen mal rüber in die Kinocharts und in die Neustarts vor allem. Mal gucken, was da so anläuft.
Kinocharts und Neustarts.
Ich mach mal die Charts für Deutschland, denn wir haben leider keine für Stuttgart bekommen diese Woche. Platz 5 ist A Complete Unknown. Platz 4 ist der neue Bridget Jones. Im Englischen heißt er Mad About You, Mad About a Boy. Weiß gar nicht, wie heißt der im Deutschen. Nicht Schokolade zum Frühstück, sondern okay. Dann der dritte, Platz 3 ist Necha 2. Was ist denn das? Necha 2, ein asiatischer Film, der in Deutschland offensichtlich gut läuft hier. Also laut Box Office Mojo, Necha 2. Platz 2 in Deutschland ist A Working Man. Ah, habt ihr gerade davon gehört? Ja, läuft soweit, denke ich mal, ganz okay. Platz 1, Schneewittchen. Der ja, Platz 1 in Deutschland, gemäß Box Office Mojo. Ich meine, die Kinowoche sieht nicht, da doch, ja, 1,4 Millionen Einspiel und Working Man 1,2. Ja, ist nicht so stark, die Kinowoche. Ich meine, es wird doch gerade wieder schönes Wetter draußen. Weltweit hat Schneewittchen 148 Millionen eingespielt bis jetzt. Ist ja trotz der Kritiken und trotz des Bashings scheint es zu gehen, ja.
Ja, ich glaube, weil alle sehen wollen, ob er wirklich so scheiße ist. Hm. Also Entschuldigung.
Ich würde das nicht sehen. Ob der
ich meine nur, das ist okay. Wahrscheinlich das, was die Leute reintreibt.
Bei den Neustarts diese Woche, wir gucken mal bei Kino.de, denn die haben immer eine schöne Kurzzusammenfassung, ist der erste Neustart, der soll übrigens sehr, sehr gut sein, der neue Film mit Rami Malek in der Hauptrolle, The Amateur. mit Lawrence Fishburne und Rami Malek ein Action-Thriller nach einer Buchvorlage. Ja, The Amateur. Könnte übrigens auch passen auf diese Privilegien hier.
Ja, aber hoffen wir es mal nicht, weil da dauert 2 Stunden, ne?
Ja, gut, wir hatten ja gerade die Assessment mit 2 Stunden. Das scheint ja, so eben. Das neue 90 Minuten zu sein.
Super. Apropos 90 Minuten, 99 Minuten dauert Moon, der Panda, der bildgewaltige Abenteuerfilm über einen Jungen, der in der chinesischen Wildnis eine unerwartete Freundschaft schließt.
Ich glaube nicht, dass der Film das nie kommt, jetzt wo du das
so... Ah, mein Gott, das hat er nicht immer so.
Nee, ich meine, so richtig Kinderfilme kamen ja nicht in der Sneak. Mal schauen.
Der wilde Roboter?
Naja, nee, das ist ja eher Animationsfilm. Wir hatten ja auch Wall-E und sowas. Das ist immer noch ein bisschen was anderes, weil der ist ja für alle. Aber ich glaube, der Panda, das ist eher für Kinder. Voila, Papa, der fast perfekte Schwiegersohn, läuft auch diese Woche an. Deswegen könnte der in der Sneak noch kommen. Wie gesagt, ich habe den gesehen bis zu Minute 21. Falls der kommt, ihr dürft gern mitstoppen. Fand ich den Film ganz okay. Dann war ich total raus und dann hat er mich mal wieder so ein bisschen gewonnen und so, ja. Geht es um also Christian Clavier, der ja auch bei diesen ganzen Filmen hier, wie ist der, wo die Feste feiern und wo der Schwiegersohn plötzlich zwar Katholik ist, aber schwarze Hautfarbe hat und so. Diese ganzen Filme, ja, hat er ja die Hauptrolle gespielt und bei Asterix.
Dann kommt noch ein Film, auf die lustigerweise der Sneak-Tipp passen könnte. Mhm. Luise und die Schule der Freiheit. Französisches Drama um eine Frau, die in Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts für Bildung und Gerechtigkeit kämpft.
Ja, stimmt. Hatte ich auch mit in die Überlegung einbezogen, die ja die Kinder von den Feldern holt und dann in die Schule. Dogman läuft auch noch an. Wow gegen Miau. Eine Kinderbuchverfilmung um den Polizisten Dogman und den Schurken Petey the Cat.
Petey the Cat. So, dann haben wir noch das große Los. Eine Insel, oder eins Insel, 40 Bewohner, 2 Betrüger. Französische Neuauflage über ein Inseldorf, das vorgibt, ihr Lottogewinner wäre noch am Leben.
Den haben wir für letzte Woche getippt, hätte gut gepasst, aber war nicht. Ja. Dann hier vorhin auch mitgetippt bei den Sneaks, Parthenope, ein Fantasy-Drama. Fantasy? Okay. Basierend auf der griechischen Mythologie und der Geschichte der Sirene Parthenope. Also das, was ich bis jetzt gesehen und gehört habe, ist halt eine sehr hübsche Frau, die da in der Stadt für Aufsehen sorgt. Was das jetzt mit griechischer... Na egal. Werden wir sehen, falls es läuft. Das nicht.
So, The Chosen, das letzte Abendmahl. Ich guck gerade. Worum geht's da? Hier, Jesus reitet als König in die heilige Stadt, wo aber feststellen muss, dass das Haus seines Vaters von einem Ort des Gebetes in einem korrupten Markt verwandelt wurde. Als der jüdische Hohepriester gegen die angehende Messias intrigiert, dreht Jesus den Spieß um und schlägt als erster zu. Okay.
Ich glaube, ja, keine Ahnung. Also will ich nicht sehen. Geht 2 Stunden. Muss ich nicht haben. Another German Tank Story läuft auch noch an. Ein deutscher Film von Janis Alexander Kiefer. Das Dorf Wiesenwalde gerät in Aufruhr, als eine amerikanische Crew dort eine Serie über den Zweiten Weltkrieg dreht. Besonders Bürgermeisterin Susanne erkennt die Gelegenheit, ihre Heimat auf die Touristenkarte zu setzen und dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Ihr Sohn Tobi wird als Fahrer für die Crew engagiert. Dass er eigentlich durch die Führerscheinprüfung gefallen ist, weiß anfangs niemand. Inzwischen kehrt Bert, ein Möchtegern-Journalist und Ex-Freund der Bürgermeister, nach Jahren der Abwesenheit zurück und hofft, dass von der amerikanischen okay, ja.
Ja, genau.
Ja, ja. Also ein kleines Dorf, wo eine Filmdreharbeiten zu Trouble führt. Klingt ganz interessant. 1 Stunde 35 wäre ein cooler Sneak-Film. Also eher noch als irgend so ein 2-Stunden-Jesus-Epos. ja. Okay, da haben wir die Filmstarts und die Charts. Und heute habe ich auch mal Kino News. Habe ich da eigentlich jemals einen Trenner dafür gehabt? Ich glaube ja, aber ich nehme mal den hier.
Filmtrailer. So viel zum Thema vorbereitet.
Ja, das kann man aus der Lameng machen. Wir haben schon im Vorgespräch diskutiert, da habe ich schon überlegt, ob ich die ganze Nummer hier abbreche heute. Weil es ging ja um den Film, den Trailer zum neuen Film aus dem Tron-Universum. Wow. Und der heißt Tron Ares. Und der Trailer sieht wahnsinnig gut aus.
Bin kurz eingeschlafen, was?
Ja, wer es nicht kennt, der alte Tron-Film, den es wahrscheinlich bei Disney Plus zu sehen gibt. Ich glaube, der ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist, der alte Film mit Jeff Bridges. Ich fand den damals großartig, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Wo halt jemand, der am Computer sitzt und irgendwas programmiert, plötzlich in die Computerwelt reingezogen wird und dort quasi, das war ja alles bahnbrechende Technik damals, visuelle Effekte und so. Und es gab ja dann Tron Legacy, da bin ich ja auch ins Kino gegangen. Geiler Soundtrack von Daft Punk, einer der besten 3D-Filme, die ich je gesehen habe. Da hat wenigstens 3D wirklich Sinn gemacht und es war einfach so gut, das nochmal zu sehen und wiederzusehen. Und die Neuauflage. Und jetzt gibt es einen neuen Film, Tron Ares heißt der. Der startet erst im Oktober, 9. Oktober ist jetzt angekündigt. Und ich habe gestern den Trailer gesehen und fand, der sieht absolut Hammer aus. Also da muss ich unbedingt ins Kino gehen wieder. Chris ist eher so underwhelmed, weil er mit dem Ganzen nichts anfangen kann, weil er halt ein Banause ist.
Ja, wahrscheinlich bin ich bin der Banause, weil die jetzt, oh, wir fahren jetzt treffen die Welten aufeinander. Oh, das ist ja völlig neue Idee.
Ja, ja.
Oh, die wirken total übermächtig mit ihrem Zeug. Oh, das ist auch eine völlig neue Idee. Boring.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Genau. Wahrscheinlich.
Ich werde Chris mal ins voraus. Kino schleppen und dann wird er geläutert rauskommen und wird sagen: Ich habe Unrecht getan. Das war ein richtig guter Film.
Ich sage voraus, dass die hohen Erwartungen und die Vorfreude von Erik leider sehr enttäuscht werden.
Geh doch halt in den 25. Marvel-Film, wo alles durcheinander gemixt wird und mit Multiversum und sonst was. Weil keine
das hat
Idee
ja
mehr.
Inzwischen, weißt du inzwischen, also es gibt ja ganz krass große Gerüchte, warum das auch so gemacht wurde.
Weil sie keine Ideen mehr haben und weil das nicht mehr funktioniert mit ihrer Timeline.
Nein, weil sie Zeit schinden wollten, weil ja Disney jetzt ja Fox übernommen hat. Und deswegen, um da das alles reinzukriegen und bis der Deal dann durch war, musste man irgendwie Zeit schinden, um jetzt auch die Fantastic Four und die X-Men und alle zu haben. So, jetzt kommst du nochmal.
Okay, also jetzt wird's gut, sagst du? Also jetzt?
Nee, habe ich nicht gesagt. Okay. Nein.
Das merken wir uns mal.
Nein, habe ich nie gesagt, das ist jetzt gut.
Nein, mein Freund.
Nein.
Kommen wir mal zu Lieutenant Frank Drebin, Spezialeinheit. Es gibt einen Trailer.
Auch das wird nicht gut.
Meinst du?
Ja, meine ich.
Da bin ich ausnahmsweise d'accord. Es wurde gestern ein Trailer gelauncht. Oder war es vorgestern? Weiß nicht mehr. Ich glaube, vorgestern war es.
Die Tage auf jeden Fall.
Die nackte Kanone. Quasi Liam Neeson, die nackte Kanone heißt er genau gesagt. Es ist am Anfang so eine Situation, die Polizei hat eine Bank umstellt und plötzlich tritt ein kleines Mädchen hervor und geht in die Bank rein und alle so, nein, geh da nicht rein und so, was machst du da mit einem Lolli in der Hand? Und ja, Spoiler, sie zieht so Mission Impossible mäßig ihre Maske ab und drunter ist Liam Neeson und dann ruckzuck ist die Fresse dick, haut den allen aufs Maul und ja, sagt dann noch so in die Kamera.
Nein, wer sind sie? Ist ja die Frage, wer sind sie? Frank Drebin, Spezialeinheit.
Ja.
Er ist der Sohn von Frank Drebin.
Wie auch immer. Also, der Trailer, ich finde ihn schwierig. Ich mochte die Nackte Kanone-Filme sehr. Ich war auch bei 33 ein Drittel sogar im Kino. 2,5 habe ich nicht mehr ganz geschafft. Das war ein bisschen vor meiner Zeit. Da habe ich auch Video etliche Male geschaut und war zu seiner Zeit natürlich extrem lustig, die Filme. War ja auch Hotshots und so, kannst du heutzutage, glaube ich, kaum noch gucken, weil das einfach so drüber war. Aber damals hast du dich kaputt gelacht und hast wochenlang davon erzählt. Und wenn irgendjemand dann irgendwie einen Kommentar gebracht hat oder sowas, dann oder ein Filmzitat, hast du dich schlapp gelacht, weil dir die Szene wieder eingefallen ist und so. Das ist Enrico Palazzo, sage ich nur. Also wer es damals gesehen hat und sich kaputt gelacht hat, jetzt immer noch. Aber ich weiß nicht, der Liam Neeson ist für mich jetzt nicht so bekannt als Comedy-Darsteller. Ich meine, gut, der war auch vorher nicht so bekannt für mich als Action-Darsteller und hat es eigentlich gezeigt mit seinen ganzen Film hier, Nonstop und wie es alles hieß und nur 48 Stunden, nur 72 Stunden und solche Geschichten. Aber jetzt irgendwie so diese Härte, die da drin ist von Liam Neeson mit diesem Comic Relief in dem Trailer, ich weiß nicht. Also ich hätte
schwierig.
Ja.
Sagen wir es doch einfach so. Schwierig. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll oder ob das funktioniert. Ich sehe es noch nicht. Du hast es so schön zusammengeschrieben. Es sieht aus wie der typische Liam Neeson-Actionfilm. Liam Neeson haut allen auf die Mütze oder sowas. Hm. Und halt so versucht, mit dem Slapstick-Humor das irgendwie zu machen. Ich weiß zum einen nicht, ob das heutzutage noch so funktioniert. Das ist mal das eine. Und das andere, ich weiß nicht, ob Liam Neeson dafür der richtige Charakter ist.
Hm. Ja.
Das erinnert mich so ein bisschen dran, so ey, lass doch hier einen Kool-Aid-Film machen mit Steve Buscemi.
Ja, genau. Ich hätte, glaube ich, auch eher lieber einen anderen Darsteller gesehen in der Rolle. Also wenn sie schon irgendwie eine Neuauflage machen, dann irgendwie vielleicht einen jüngeren Comedian oder sowas, einen Stand-Upper oder sowas aus Amerika, wo du dem das abkaufst, der einfach, wie sagt man in Amerika, Funny Bones, der einfach Funny Bones hat, wo du sagst, das kaufe ich ihm ab, wenn ich den angucke, könnte ich mich schon kaputt lachen oder so, weißt du, in der Art. Und ich weiß nicht, aber gut, abwarten, vielleicht läuft er in das Sneak und ja, wir kriegen den dann zu sehen. Ich werde es auch mit verlinken, heute viele Shownotes, ich hoffe, ich vergesse nichts. Denn ich verschenke auch DVDs, da gibt es auch Shownotes. Also, aber noch nicht jetzt. Später, ihr müsst dranbleiben. Jetzt kommt erstmal noch was aus dem Heimkino.
Heimkino.
Hast du Borderlands gespielt?
Ja.
Ja, okay. So richtig viel, oder? Also ich habe.
Ach, geht so.
Ja, bei mir auch, glaube ich. Aber wir kennen ja jemanden, der hat das exzessiv gespielt und hat sich doch gefreut, als der Film kam und so. Ich bin jetzt nicht so ganz in dem Universum zu Hause, muss ich sagen. Ich kenne natürlich ein bisschen was, aber ich habe das jetzt nicht so ganz mit der Lore und so weiter. Also deswegen war ich vielleicht ein bisschen unbefangen, als der Borderlands-Film anfing und ich habe nicht viel Gutes drüber gehört. Man kriegt ja ein bisschen was mit, wenn man in der Filmbubble unterwegs ist. Und ich wusste natürlich, wer es gedreht hat. Eli Roth, ja, der hat solche und solche Filme abgeliefert. Hätte mit seiner abgefahrenen Art gut passen können zu diesem abgefahrenen Spiel, also das als Film zu machen, ja. Cate Blanchett in der Hauptrolle, Kevin Hart mit dabei. Der hat zum Beispiel Funny Bones, den hätte ich gern gesehen als nackte Kanone, aber das nur nebenbei. Jack Black als Sprechrolle von einem Roboter, ja, den hätte ich auch gern als, als nackte Kanone, dem hätte ich das sofort, also Jack Black, nackte Kanone, ey, shut up and take my money, ich wäre sofort ins Kino, ey, wirklich. Also das wäre, ja, also, yeah.
Ja,
ah, okay, aber ich wäre abgelenkt. Ja, Sigourney Weaver sogar mit dabei. Wobei, die hat sich da keinen Gefallen getan mit dem Film, würde ich sagen. Weil der doch ziemlich, ziemlich gefloppt ist. Und der Film ist halt sehr, sehr drüber. Aber auf eine manchmal ein bisschen unangenehme Art. Während das Spiel hatte ich auf so eine coole und lustige Art oben drüber in Erinnerung. Dass halt wirklich viel geballert wird, viel gesplattert wird. Und Eli Roth, der ja auch zum Beispiel Hostel gedreht hat, der weiß, wie Splatter geht. Allerdings hatte man diesen Film für ein anderes Publikum geplant gehabt, sodass sehr, sehr viel rausgeschnitten wurde und neu gedreht wurde. Und also es ist kein Spoiler, es ist kein Splatter drin. Es wird zwar mit unheimlich großen Wummen geschossen, aber es ist kein Splatter drin. Nein, kein bisschen Blut, nix. Das Einzige, was passiert, sind irgendwelche Viecher mal explodieren oder irgendwas, ja. Aber das ist halt ein grüner Schleim, der da rauskommt. Aber das, was ich von dem Spiel in Erinnerung hatte, war Wummen, Wummen, Wummen. Also nicht Frauen, sondern Knarren, Knarren, Knarren. Die immer größer werden und immer abgefahrener. Und du ballerst damit irgendwelche Leute, ich sag mal Raider oder keine Ahnung, wie man die da nennt, über einen Haufen, die irgendwie halb mutiert sind oder sowas. Und das plättert alles durch die Gegend und irgendwas. Und das macht halt Spaß in dem Spiel. Und das bringt halt so was Abgefahrenes mit. Hier ist irgendwie so, die sind auf der Suche, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das Lore von dem Spiel ist, die sind auf der Suche nach irgendeiner versteckten Kammer auf einem Planeten, die alle irgendwie schon seit Ewigkeiten suchen.
Ja, geht schon in die Richtung.
War mir so noch nicht ganz so bewusst. Und da ist halt, die soll wohl auf diesem Planeten sein, auf diesem Planeten, wo sich das halt abspielt. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Und da werden halt so ein paar, da ist noch so eine junge Frau, die die wird halt irgendwie auch da entführt von denen, von der anderen Seite, die das auch haben wollen, die auch hinwollen zu dieser Kammer. Und dann wird Kate Blanchett angehört, die soll die wieder zurückbringen und sie weiß am Anfang gar nicht, auf was sie sich da einlässt und sie weiß auch gar nicht, dass sie da auf diesen Planeten soll, der ja eigentlich irgendwie ziemlich verrucht ist und verrufen und so. Dann hat sie eigentlich gar keinen Bock, wieder da hinzugehen, aber sie kennt sich da halt auch ein bisschen aus, deswegen wird sie angehört. Und die junge Frau, die entführt wurde, wird gespielt von Ryan Redmond, die Ellie, und die hat die ganze Zeit so Hasenohren dran. Das kann ich mich erinnern, das war im Spiel auch so ein bisschen dieses abgefahrene Klamotten und irgendwelche coole Sachen, ja. Ja, es war ein okayer Actionfilm, sag ich mal. Ich hätte wirklich nichts dagegen gehabt, wenn der auch ein bisschen gesplattert wäre. Wie man sieht bei Mr. No Pain oder bei A Working Man funktioniert es ja gut. Und gerade wenn ich so einen Film mache, wo ich die Leute, also ich sag mal so, die Community, die das Spiel feiern, ist meines Erachtens, das ist jetzt kein Mainstream-Spiel, ich sag's mal vorsichtig. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt, was weiß ich, der neue Super Mario-Film ist oder so, sondern die Community ist schon, es ist nicht in der breiten Masse von den Gamern, das Spiel. Vielleicht sag ich so, oder? Das, kann man es so sagen, oder?
Ja, ist schon so ein bisschen, es hat so ein bisschen Kultfaktor auf jeden Fall und aber so auch eine eigene Nische halt.
Genau, ist ein bisschen nischig, ja, aber die das mögen, die feiern es total ab. Und warum mache ich da einen Film, der eigentlich so die wichtigsten Prämissen außer Acht lässt von dem Spiel? Oder warum bringe ich diesen Film so ins Kino? Ich sage nicht, dass Eli Roth den Film nicht gemacht hat in der Art, weil ich glaube nicht, dass Eli Roth die Fanbase so vor den Kopf stößt und da so wichtige Sachen einfach rauslässt oder so. Glaube ich nicht. Und mit seinem Hintergrund, mit Hostel und so weiter. Ich glaube, da war schon ordentlich Splatter drin und man hat halt dann irgendwann gesagt, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen hier breite Audience und wir wollen nicht hier PG-18 haben oder so. Und deswegen, ich würde mir wünschen, dass da vielleicht so ein Director's Cut von Eli Roth auf den Markt kommt. Und das wäre dann ganz spannend, weil so ist es doch leider nur ein durchschnittlicher Film, der ganz okay war. Also ich habe mich jetzt nicht so geärgert, es war jetzt nicht so Facepalm mit der, ach du Scheiße, was ist das für ein Mist. Ich fand es halt doch eher sehr, in Anführungszeichen, normal von der Story her. Gut, es ist natürlich mit diesem abgefahrenen Ort und die abgefahrenen Waffen und die abgefahrenen Sachen. Aber wenn man das alles mal außen vor lässt, ist es halt eine Entführungsgeschichte, von zwei Parteien, die eigentlich auf dasselbe aus sind. Und ja, hätte man so viel mehr Pep reinbringen können in die Geschichte mit diesem wilden Universum. Deswegen von mir 5 Punkte. Und ich glaube aber, dass die Story und der Film sehr viel Potenzial hat, wenn da wirklich, wenn man wirklich die Regisseure und die Drehbuchautoren von der Kette gelassen hätte. Und ich bin gespannt, ob da vielleicht irgendwann nochmal ein heftiger Director's Cut kommt, der die Fanbase zufriedenstellt. Ja. Ich weiß nicht, Sky hast du ja auch, kannst ja mal reingucken,
ja,
ob es was für dich ist. Wir gucken mal rüber zu den Serien.
Serien.
Jetzt bin ich gespannt, bei dir steht noch keine Wertung drin. Ich habe bei uns in der Gruppe geschrieben, nachdem ich die ersten 2 Folgen geschaut habe, habe ich geschrieben, wie gut ist denn bitte das Studio? Da kam irgendwie
ich habe jetzt die erste Folge.
Da kam keine Reaktion von euch. Das ist immer ein bisschen schwierig, wo ich denke dann, dass die wieder denken, ach, der ist wieder weird, der hat wieder irgendwie...
Ja, das ist sowieso, also
was,
das
was mag der da wieder, ey? Was hat der denn da wieder geguckt hier oder so? Deswegen, das Studio, also ja, du hast eine Folge, ja, ich glaube, um mal ein bisschen Geschmäckle zu bekommen, reicht das schon?
Ja. Worum geht's? Ja, es geht halt darum, um ein großes Filmstudio in den USA, welches einen neuen Chef quasi bekommt, der alles organisieren darf. Und das ist Seth Rogen. Und der hat, so wie ich es interpretiere, ein wenig andere Vorstellungen von dem Ganzen, wie die Geldgeber oder der Oberboss oder die Finanziers, sagen wir es so.
Ja, er will gute Filme sehen, ne? Gute Filme produzieren, jetzt, wo er an der Macht ist, jetzt geht's, ja, und so. Nicht so sehr für den Massengeschmack.
Ja, und es ist sehr, sehr cool gemacht. Es ist
Steve Buscemi, wie spricht man den eigentlich aus?
Ja. Ja, genau. Ja, es, wie gesagt, es ist cool gemacht, es ist cool gedreht. Es sind zwar verschiedene Szenenabschnitte immer, aber die sind dann immer so One-Shot-mäßig gedreht. Mir kam die Kameraführung tatsächlich allerdings auch ein bisschen hektisch vor, was mich ja ein bisschen verwirrt hat, teilweise auch, weil zack, zack, pam, pam, pam. Es ging schon sehr, sehr schnell hin und her. Das hatte so ein bisschen TikTok-Vibes auch ein Stück weit mit, ja, komm, nur ganz kurz die Sachen zeigen oder nur so und so Sekunden und dann nächstes. Spiegelt allerdings, glaube ich, auch die Welt, in der wir uns bewegen, ganz gut wieder mit dieser Hektik und mit diesem Schnellmachen und hier machen und da machen und überhaupt. Deswegen, ja, coole erste Folge mit Martin Scorsese auch und.
Ja, genau.
Ja, wir dürfen nicht mehr Martin sagen. Warum weint er? Ja, also. Krasse erste Folge, hat auf jeden Fall Bock gemacht, weiterzugucken, sage ich mal okay. So. Ist die zweite auch so?
Dann erzähle ich noch was über die zweite Folge. Ich habe ja quasi beide Back-to-Back geschaut gehabt. Und die zweite, die heißt, ich glaube im Deutschen heißt sie der One-Shot oder sowas. Oder im Englischen heißt sie The Oneer. Und da geht es darum, dass Seth Rogen zu einem Filmset fahren möchte. Er wird dort eingeladen, er ist ja der Studio-Boss und er darf ja jetzt endlich, jetzt kann er ja mal gucken, wie die Magie, how the magic happens, genau. Und da wird er eingeladen, bei einem Film beizuwohnen, wo sie die wichtigste Szene drehen wollen des Filmes, nämlich die Abschlussszene, und die soll als One-Shot gedreht werden. Und kleiner Fun-Fact für alle, die es vielleicht noch schauen oder schon geschaut haben, die ganze Folge ist in einem One-Shot gedreht. Und das fällt einem erst dann später auf, denken, hey, Moment mal, hey, das Ganze, also da geht es um einen One-Shot, der in dem Film gedreht wird, aber in Wirklichkeit ist die ganze Serienepisode ein One-Shot. Und das ist einfach so gut. Ey, ich hab's geliebt. Weil das ist einfach so ein, also das Studio, die ganze Serie bis jetzt, die dritte Folge habe ich noch nicht geschaut, weil ich heb mir die wirklich auf. Das ist für mich was Besonderes, weil das ist einfach so für mich als Filmfan. Ich sitze dann da und denke, boah, weil die erste Folge war so ein bisschen wie Birdman, falls du dich erinnern kannst, wie der Film.
Ja, ja.
War auch so teilweise mit dieser jazzigen Musik drin und mit diesen Cuts und mit dem allen. Und man kann da so viel Sachen wiedererkennen. Da steckt so viel drin in dieser Serie und das ist einfach so großartig. Ich liebe die Serie bis jetzt schon. Ich hoffe, die fuckt nicht ab irgendwie. Aber ich glaube es nicht, weil die wissen genau, wer da ihr Audience, wer ihr Publikum ist und also es ist einfach herrlich und die ganzen Nebencharaktere, die damit auftreten, weil sie bewegen sich ja nun mal in der Filmwelt. Wenn ich hier schon lese, dass in der dritten Folge, die ich noch nicht geschaut habe, Ron Howard, Anthony Mackie, Dave Franco und Catherine O'Hara mit auftauchen. Ah, ja, das wird gut.
Ja, ich meine, die erste Folge, Charlie Theron ja auch, ne?
Charlie Theron, ja. Herrlich, ey, das ist so gut. Ey, verpasst das nicht. Guck das an. Auf Apple TV Plus läuft das, ne?
Ja.
Ja. Unbedingt angucken. Ich dachte, das wird am Anfang so ein bisschen so in die Richtung wie Entourage, was ja auch so ein bisschen in der Filmwelt spielt. Aber es ist einfach so schön. Man kann das so nachvollziehen, wie Seth Rogen da gerne gute Filme drehen möchte und dann natürlich mit den ganzen Konventionen eines Studios, an die Konventionen eines Studios stößt, was natürlich auch Geld verdienen muss. Ja, er muss natürlich auch Scheißfilme drehen, die aber Geld einspielen. Herrlich, ey, es ist einfach so gut.
Ja, wobei, man muss immer bedenken, Seth Rogen hat auch noch Sausage Party gemacht.
Ja, ja, aber jetzt nicht in der Rolle. Ich meine, es geht um die Rolle,
ja, ja.
Die er da hat. Ja, er hat in der Rolle als Studio-Boss, möchte er gern gute Filme drehen und die Oscars gewinnen und dann versucht er extra diesen Trick dann, wo er dieses Getränk irgendwie da bei dem Scorsese-Film und herrlich, es ist einfach so gut. Es ist so gut. Ich freue mich auf die, ich gucke heute die dritte Folge auf jeden Fall, da nehme ich mir richtig Zeit. Ja, genau. Da lasse ich die Hose runter und guck mir das an auf der Couch.
Danke dafür für dieses Bild.
Nehm mir eine Packung Chips, genau wie im Kino, und genieß das richtig. Und die zweite Folge, wenn du die noch vor dir hast, die ist einfach so gut, wie dann dieser One-Shot wie er dann quasi als Filmfan, ich will hier überhaupt nicht stören, beachtet mich einfach gar nicht. Ich bin zwar der Studioboss, aber beachtet mich bitte gar nicht. Aber ich hätte mal eine Idee, wie wäre es denn, weißt du, so eine Sache. Und dann ist er natürlich der Studioboss, da können sie natürlich nicht sagen, scheiß Idee, das machen wir nicht. Das ist einfach so gut. Herrlich, herrlich, herrlich. Und das bis zum Ende, also wo die Folge dann zu Ende war, da war es dann, wo ich euch geschrieben habe, wie gut ist denn das Studio bitte, weil das Ende von der zweiten Folge, ich dachte, nee, wie gut kann man das denn bitte machen? Ja, schaut da bitte rein. Jeder, der Kinofan ist und wenn ihr den Kinocast bis hierhin gehört habt, ich würde mal sagen, ihr seid schon ein bisschen Kinofan, dann guckt da rein, The Studio auf Apple TV Plus. Wenn ihr Apple TV Plus bis jetzt noch nicht habt, dann klickt euch das mal, wenigstens um The Studio zu schauen. Das lohnt sich, wirklich. Und Apple TV Plus, die haben sonst auch gute Sachen. Absolute Empfehlung von uns, oder?
Ja, definitiv.
So, weil wir heute schon so lange dran sind, habe ich keine Serie Neustarts, aber ich mache mal hier einen Trenner. DVDs zu verschenken. Jawohl, jetzt muss ich mich mal hier ein bisschen rumdrehen. Ich habe hier wirklich, ich muss bei mir mal ein bisschen ausräumen hier. Und ich habe hier ein Riesenregal, was voll war, muss ich sagen, mit DVDs und Blu-Rays. Und habe festgestellt beim Umräumen, ich habe aufgrund Alterssenilität, habe ich teilweise Filme, die ich schon hatte, auf DVD nochmal auf Blu-Ray gekauft und so. Oder manche Filme, die habe ich jetzt einfach schon zu oft gesehen, die habe ich jetzt aussortiert. Es geht wirklich nur um DVDs. Das heißt, wer jetzt vielleicht noch nicht alles sich auf Blu-Ray kauft, dafür ist es kostenlos, hey. Und ich habe hier einen riesen Stapel, das sind grob geschätzt 100 DVDs mindestens. Es sind auch viele Special Editions dabei, die müssen einfach raus. Ich sag's, wie es ist. Und ich werde ein Foto machen und werde das hier auf kinocast.net irgendwie rein basteln, posten oder mehrere Fotos werden es sein. Da lege ich die mal so ein bisschen nebeneinander, dass ihr erkennen könnt, was das ist. Wenn ihr die vielleicht alle nur haben wollt, um die selber irgendwie weiter zu verkaufen, feel free. Ich will sie loshaben. Ich will sie wirklich loshaben und deswegen, meine Hoffnung ist halt, dass sich vielleicht Filmfans finden, die sagen, oh, hier diese Herr der Ringe, die Gefährten, Erstauflage, DVD in der Extended, die hätte ich gerne in meiner Sammlung. Oder Pearl Harbor habe ich hier eine schöne Special Edition auf DVD mit 3 DVDs, mit Making of und nur so eine Sachen. Also wirklich cooles Zeug hier, Man in Black, dann von Live hier die ganze erste Staffel und genau, es sind ja auch Sachen dabei, die vielleicht aktuell nicht in irgendwelchen Streaming-Services kostenlos verfügbar sind, auch so Serienstaffeln sind da mit dabei und ja, ich werde ein Foto machen, wer das haben möchte, wendet sich einfach als Kommentar oder ich schreibe auch vielleicht meine E-Mail mit hin. Und da ist halt first come, first serve, wenn halt jemand sagt, ich hätte gern diese und jemand anderes meldet sich später, die ist dann halt schon weg oder so. Vielleicht mache ich irgendein Online-Dokument, wo ich das eintrage, ich weiß noch nicht, das macht ja Mühe, vielleicht mache ich es nicht. Und dann, ich hätte nur gern von euch die Versandkosten. Also wenn ihr sagt, ja, ich hätte gern alle, könnt ihr gern haben, dann müsst ihr mir halt die Pakete, Päckchen, keine Ahnung, mit was ich es verschicke oder so, bezahlen dann die Versandkosten, ja. So, das dazu. Ich hoffe, es finden sich Filmfreaks oder auch, mein Gedanke war auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand, ich bin jetzt hier auf die Enter-Taste vom Nun-Block gekommen. Von der Tastatur. Ich wusste gar nicht, dass ich damit das auch abfeuern kann.
Neuer Themenbereich.
Also meine Idee wäre auch, wenn jetzt vielleicht irgendwo zum Beispiel vielleicht Flüchtlingsheime oder Kinderheime, Ferienanlagen oder so Jugendinstitutionen oder sowas, wenn sich da vielleicht jemand meldet, die vielleicht sagen, ja, wir hätten da gerne, wir haben hier nur 3 DVDs und die sind von 1900 irgendwas, sondern wenn die vielleicht gerne mal neues Zeug haben wollen, wie gesagt, alles frei, kostenlos, außer den Versandkosten. Es sind ja auch jeweils immer mehrere Tonspuren mit drauf, dann gerade wenn jetzt irgendwo Flüchtlingsheim, da ist ja auch englische Tonspur mit drauf. damit die Armen, die dann irgendwie schon Strapazen hinter sich haben, damit sie vielleicht mal ein paar coole Filme sehen, damit sie nicht immer nur die neue Folge Lindenstraße gucken müssen oder so. Ja, genau. Also meldet euch, wenn ihr das haben möchtet. Und ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, da sind auch FSK 18 Filme dabei. Wenn ihr da welche mit rauspickt, also was weiß ich, Total Recall zum Beispiel mit dabei, sehe ich jetzt hier gerade spontan. Harte Ziele, Jean-Claude Van Damme. Ja, also nur mal so als Beispiel. Dann bräuchte ich kurz eine Ausweiskopie wenigstens von euch, dann irgendwie per E-Mail. Da müsst ihr dann mir das mal schicken, weil sonst kriege ich, glaube ich, Ärger, wenn ich die so verschicke oder so. Ja, ich muss da auf Nummer sicher gehen. Okay, das war die Rubrik DVD zu verschenken. Chris, du darfst nicht mitmachen. Nicht, dass du sagst, bring mir morgen alle mit. Das geht leider nicht. Und auch niemand anders aus deinem Haushalt.
Schon kein Bock mehr.
Ja.
Das ist ein Skandal hier.
Ja. Okay, dann sind wir durch für heute. Bin ich gespannt, was morgen da bei den Bilderrätseln dran kommt. Und und was in das Sneak läuft vor allem. Und ob ich meine DVDs schon bis zur nächsten Aufnahme los habe. Da bin ich auch gespannt. Ja. Ach, mir fällt eigentlich, ich muss noch was mit verlinken, denn ich habe ja den Film Nicht ohne meinen Psychiater hier, habe ich ja schon gesehen, hier Voila Papa, der fast perfekte Schwiegersohn. Da werde ich die Folge mal noch mit verlinken, denn der startet ja diese Woche. Ja, muss ich auch noch mit verlinken. Siehst du, habe ich dem Filmverleih versprochen, weil ich den ja schon so zeitig besprochen habe. Okay, dann vielen Dank fürs Mitmachen, Chris. Bis nächste Woche. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.